NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
8. März 1950. Der Produktionsbeginn des VW Bulli.
Der Sound ist unverkennbar, die Leistung war bescheiden. Ganze 25 PS hatte der Lastesel des Wirtschaftswunders, der VW Bulli, als er heute vor 60 Jahren das erste Mal auf die Straße rollte. Heinrich Nordhoff, der Generaldirektor des Wolfsburger Volkswagenwerks, ließ den Transporter in nur 2 Jahren auf der Basis des Käfers entwickeln. Die Zeit drängte, denn auch die Konkurrenz hatte die Marktlücke erkannt. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es in Deutschland einen enormen Transportbedarf. Die Menschen begannen wieder zu leben und brauchten nahezu alles. Steine und Zement für den Wiederaufbau, Milch, Brot und Gemüse für die knurrenden Mägen, Fernseher und Möbel für den bescheidenen Wohlstand. Manfred Grieger ist Leiter des historischen Archivs bei Volkswagen.
Der Transportbedarf war da und tatsächlich bedurfte es neben den LKWs, die relativ rasch wieder in Gang gesetzt wurden, eben Fahrzeuge im 1-Tonnen-Bereich für Kleingewerbetreibende, für die Bäcker, für die Wäschereibesitzer und ähnliches mehr.
Die fuhren bisher mit wackeligen Dreirädern der Marke Goliath durch die Städte, um ihre Waren auszuliefern. Der VW Bulli war da die rettende Alternative. Preiswert, trotz großer Ladefläche, robust und von Anfang an ausgesprochen vielseitig.
Das gute alte Kuhgespann allerdings wird bald ganz der Vergangenheit angehören. Der Vielzweckwagen hat ihm den Rang abgelaufen. Da ist er, der VW Kombi.
Es gab ihn als
Kastenwagen, Pritschenwagen, Doppelkabine, Verkaufstheke mit kompletter Ladeneinrichtung, Kühltransporter, Krankenwagen, Feuerwehrfahrzeug, Polizeiwagen, Paketauto.
Ja, sogar als rollendes Postamt mit Schalter- und Briefmarkenautomat war der Bulli in den 60er Jahren unterwegs. Werbung hatte der Mini-Lastwagen eigentlich gar nicht nötig. Die Kunden standen Schlange bei den Händlern. Ende 1950 hatte VW bereits 9.200 Transporter ausgeliefert. 1954 waren es schon 100.000. Zum Verkaufsschlager wurde der Bulli aber, als die Wolfsburger auch eine Busversion auflegten. Das Schmuckstück der Reihe war mit vielen Chromleisten, üppiger Innenausstattung, zweifarbiger Lackierung und 23 Fenstern der Samba-Bus. Er wurde im Jahr 1951 auf der ersten Automobilausstellung nach dem Krieg in Frankfurt präsentiert. Manfred Grieger.
Es wurde zunächst sehr gerne von Hotelbetrieben genutzt, die ihre Gäste von den Bahnhöfen abholten, um sie dann halt ins Hotel zu fahren. Und daraus entwickelt sich dann halt sehr dynamisch eben die deutsche Urlaubsnation, wo immer mehr Menschen auch persönlich dieses Fahrzeug nutzen wollten. Also das heißt, dieses Fahrzeug war ganz eng verbunden mit der Urlaubslust. Und von daher gibt es, glaube ich, auch eine lange Tradition für Volkswagen, diesen Bus als Freizeitmobil anzubieten.
Die Firma Westfalia aus Reda-Wiedenbrück nutzte ihre Chance. Sie baute in die VW-Busse eine maßgeschneiderte Campingausrüstung ein. Die bestand anfangs nur aus einem Schränkchen, einer ausklappbaren Rückbank und einem Spirituskocher. Aber die Idee war geboren, mit dem Bulli in die Welt. Josef Haunert war 30 Jahre lang Kundendienstleiter bei Westfalia.
Das Faszinierende an dem Campmobil ist einfach diese absolute Freiheit. Keine Buchungszwänge. Man kann jeden Tag neu entscheiden, wo fahre ich hin. Es gab ja auch Kunden, die gesagt haben, ich möchte so ein Fahrzeug, um den GT im Himalaya zu finden.
Von Jahr zu Jahr verfeinerte Westfalia die Inneneinrichtung. Rasch kam ein kleiner Kühlschrank dazu, eine Wasserbox und ein Klapptisch. Eine Luke im Dach sorgte für Stehhöhe und ein größeres Raumgefühl. Später war sogar Platz für ein Doppelbett. 1959 baute Westfalia bereits den 1000. VW-Bus zum Camper um. Die Campingbusse der ersten Generation wurden aber ausschließlich exportiert in die USA. Für die Amerikaner war der Bulli das ideale Reisemobil und damals schon zwischen Atlantik und Pazifik überall anzutreffen.
Die waren es eben gewohnt, ein großes Motorhome zu haben. Und die kleinen Fahrzeuge gab es ja eigentlich gar nicht, die sich eigneten für diesen Verwendungszweck. Und diese Lücke ist von VW gefüllt worden mit dem Bulli und das Fahrzeug war halt auch als Zweitfahrzeug beliebt und die Amerikaner hatten das schnell ins Herz geschlossen, dieses Fahrzeug, die waren begeistert.
Das VW-Werk in Wolfsburg platzte derweil aus allen Nähten. Hier lief ja auch die Käferproduktion auf Hochtouren. 1954 fasste Generaldirektor Heinrich Nordhoff daher den Entschluss, für den Bulli ein eigenes Werk zu bauen. Viele Städte hatten sich beworben, den Zuschlag erhielt Hannover. Und das aus vielen guten Gründen, wie VW-Historiker Manfred Grieger erklärt.
Am Ende sprachen die zentrale Lage, die logistische Anbindung über Mittellandkanal, Eisenbahn, Autobahn und die räumliche Annäherung an den bisherigen Standort Wolfsburg für Hannover. Und es gab in Hannover eben auch Tausende von Arbeitskräften, die neue Jobs suchten, weil sie eben in ihren alten Berufen keine Entwicklungsmöglichkeiten mehr hatten.
5000 Leute stellte Volkswagen für das neue Werk in der niedersächsischen Landeshauptstadt ein. Exakt 6 Jahre später rollten dort die ersten Transporter vom Band. Wolfsburg konnte sich wieder auf den Käferbau konzentrieren. Doch nicht nur in Hannover wurde der Bus gebaut, auch in Brasilien, Mexiko, Südafrika und Australien errichtete VW Montagewerke. Der Bulli war ein weltweit begehrtes Gütezeichen deutscher Wertarbeit.
Wir garantieren Ihnen, dass jeder Volkswagen, ganz gleich welcher Ausführung, absolut autobahnfest ist und bei seinem bekannten niedrigen Verbrauch stundenlang höchste Reisedurchschnitte leistet.
Happy End und Resümee? Weiter kommt man im VW.
Der Bulli war nach heutigen Maßstäben auch ein Globalisierungspionier. Denn schon damals gingen über 60% der Produktion in den Export. Die Arbeiter legten Sonderschichten ein. Gerhard Mokwitz war einer von ihnen. Über 30 Jahre lang hat er im Hannoveraner Bulliwerk geschweißt und gehämmert.
Wir wurden sehr oft gefordert, Überstunden zu leisten, um eben die Stückzahlen zu erfüllen. Viele haben also gerne Überstunden gemacht. Insbesondere in der Spätschicht wurden dann Stunden drangehängt, dass es nicht um 22.30 Uhr Schluss war, sondern die Schicht war erst um 1.30 Uhr zu Ende.
Im Laufe der Jahre wurde der Bulli immer besser. Er bekam stärkere Motoren, erst 30, dann 34, später sogar 50 PS. Volkswagen gönnte ihm größere Scheiben, bessere Bremsen und eine üppigere Innenausstattung. Die Antriebstechnik aber blieb stets dieselbe. Im Heck tuckerte der bewährte, luftgekühlte Boxermotor des Käfers. Im Oktober 1962 wurde in Hannover der 1-millionste VW-Bulli produziert. 6 Jahre später war die 2-Millionen-Marke erreicht. Jetzt entdeckten auch die Deutschen die Freizeitqualitäten des Wagens.
Pack deine 7 Sachen ein, fahr in den goldenen Sonnenschein, such dir die schönsten Wege aus, lass deine Sorgen zu Haus. Schon nach dem ersten Alpenpass hast du an dieser Reise Spaß, und wenn dir dann der Wiener schmeckt, hast du Italien entdeckt.
Die Campingbusse aus Reda-Wiedenbrück eroberten Europa mit maximal 100 Stundenkilometern. Aber auf Schnelligkeit kam es auch gar nicht an. Manfred Grieger?
Ich glaube, dass eben diese Frage der Geschwindigkeit damals noch nicht so von zentraler Bedeutung war, sondern das überhaupt. Man kam über die Kasseler Berge und über die Pässe. Also da gibt es hunderte von Berichten, von Fotoalben, wo die Menschen sich stolz ablichten lassen neben ihrem Fahrzeug auf dem Großglockner Höhenstraße, um zu zeigen, das haben wir geschafft.
1968 hatte Westfalia 30.000 Campingbusse, liebevoll ausgestattet mit Schränken, Betten, Gardinen und kompletter Miniküche ausgeliefert. Auch Juliane und Dieter Kreuzkamp besaßen ein solches Schmuckstück.
Mit diesem Teil fuhr man dann runter zum Starnberger See, die anderen fuhren zur Nordsee. Und in den 60er Jahren, Ende der 60er Jahre, da begann für viele junge Leute, das war die Zeit des Hippie-Aufbruchs, der Flower-Power-Bewegung, da war dieses Auto sozusagen auch der Sehnsuchtsträger für eine heile, für eine andere, für eine neue Welt. Und viele machten sich auf den Weg nach Indien.
Oder nach Woodstock im amerikanischen Bundesstaat New York. Die neuen Besitzer der alten Campingbusse in den USA trugen Batikkleider und Jesuslatschen. Die Blumenkinder rauchten Haschisch, träumten von freier Liebe und vom Ende des Vietnamkriegs.
If you're going to San Francisco,
sie bemalten ihre betagten Busse mit Love-and-Peace-Symbolen und fuhren damit im August 1969 zum berühmtesten Musikfestival der Welt. Doch nicht nur hier, auf den griechischen Inseln, in Indien, auf Ibiza, überall auf dem Erdball war der VW-Bus inzwischen zum bunten Symbol der Aussteiger geworden. Mit ihm konnten sie People in Motion, das Motto von Scott McKenzies berühmten Song San Francisco, ausleben. denn der Bus war nicht nur billig, sondern auch ausgesprochen zuverlässig und anspruchslos.
Dem VW ist es gleich, was er befördert. Junge Menschen oder kleine Ferkel. Er ist unermüdlich und immer einsatzbereit.
You can get anything you want at Alice's Restaurant.
Und er wurde zum Filmstar. In zahlreichen Streifen wie Alice's Restaurant, Zurück in die Zukunft oder Little Miss Sunshine kurfte ein VW-Bus durch die Szenen und erwies sich als treuer Begleiter von Stars wie Arlo Guthrie, Pete Seeger und Michael J. Fox. Seine Blütezeit erlebte der Wagen in den frühen 70er Jahren. Da spendierte ihm VW eine großzügige Rundumrenovierung. Der Nachfolger des 18 Jahre lang gebauten Urbullis, der T2, hatte zwar das gleiche Fahrgestell, er bot mit seinem hellen Innenraum, der großen, jetzt ungeteilten Frontscheibe, einer kräftigen Heizung und einer serienmäßigen Schiebetür, aber wesentlich mehr Komfort. VW schaffte es auf diese Weise, ein Auto für zwei völlig verschiedene Zwecke anzubieten.
Indem der Bus sowohl dem Transportbedürfnis von Klempnern nachkam, als auch dem wachsenden Freizeitbedürfnis der Menschen, hat man es geschafft, verschiedene Segmente des Nutzfahrzeugbereichs halt abzubilden und es sogar zu öffnen in den Personenwagenbereich, als den der Bulli oft ja wahrgenommen wird.
Dieser Marketingerfolg schlug sich in ständig steigenden Verkaufszahlen nieder. Noch ein neues Werk musste her. Jetzt wurde der Bulli nicht nur in Hannover, sondern auch im ostfriesischen Emden gebaut. 1970 verließen 245.000 Wagen die Werkshallen. 1971 waren es 250.000, 1972 260.000 Exemplare. Gerhard Muckwitz erlebte die Boomzeiten des Hannoveraner VW-Werks hautnah mit.
Das erfüllte uns schon ein wenig mit Stolz, dass man da so merkte, dass die Arbeit und das, was man produzierte, erbaute, von der Bevölkerung gefragt und gewünscht wurde.
Dann aber wendete sich das Blatt. Nach der ersten Ölkrise im Jahr 1973 gingen die Bestellungen dramatisch zurück. Der amerikanische Exportmarkt brach durch den Verfall des Dollars ein. In Europa machte die zunehmende Konkurrenz dem Volkswagen-Werk zu schaffen. Nicht nur inländische Hersteller wie Ford und Mercedes hatten jetzt Kleintransporter im Angebot, auch die japanische Autoindustrie wurde zu einem ernsthaften Wettbewerber. Sogar mit alternativen Antrieben wie der Elektro- und Hybridtechnik experimentierte VW schon damals, um die Attraktivität des Bullis zu steigern. Es nutzte alles nichts. 1980 wurde er durch einen moderneren, aber langweiligen Nachfolger abgelöst. Doch der echte Bulli ist nicht klein zu kriegen. Rund 2500 VW-Busse fahren heute noch auf deutschen Straßen und einer davon gehört Volker Werner aus Herford.
Er hat Ecken und Kanten, man muss ihn einfach lieben, im Vergleich natürlich zu den modernen Fahrzeugen. Die ABS haben ESP oder auch Airbags, das hat dieser Wagen ja alles nicht. Sehr spartanisch ausgestattet, aber der brabbelnde Boxermotor im Heck oder auch das Zuschlagen der Türen, das Hochschnellen der Pedale, also diese Geräusche machen den Wagen doch einmalig. Man fährt den Wagen eigentlich mit allen Sinnen.
Und so gilt sie auch nach wie vor für den Bulli. Jene legendäre Werbung, die sich Volkswagen in den Wirtschaftswunderjahren ausgedacht hat.
Dieser Wagen läuft und läuft und läuft und läuft und läuft und läuft und läuft.
Im Zeitzeichen erinnerte Dieter Sarke an den VW Bulli, dessen Produktion am 8. März 1950 begann. Redaktion Michael Rüger. Zeitzeichen morgen über den Schriftsteller Leopold Ritter von Sacher-Masoch.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.